StudiDW. Das Magazin für Studium und Ausbildung in Deutschland.
Mit Sabine Damaschke herzlich willkommen. Einmal studiert und dann den Job fürs Leben gefunden, so läuft es heute nicht mehr. Lebenslanges Lernen heißt das Motto für den Berufsweg. Und da wird Weiterbildung immer wichtiger, zum Beispiel durch ein Fernstudium.
Menschen, die sich berufsbegleitend weiterbilden, ja, müssen viel Biss haben, müssen sehr gut organisiert sein, sind selber sehr motiviert, ihren eigenen Weg zu gestalten. Und das sind natürlich alles Eigenschaften, die auch Arbeitgeber schätzen.
Und zwar in aller Welt, wie die Präsidentin der Deutschen Universität für Weiterbildung, Ada Pellert, meint. Mehr zum Thema internationale Bildung mit Fernstudium oder Doppelstudium gibt's gleich in unserem Schwerpunkt. Auch das große Thema Inklusion, also das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Menschen, wird uns in dieser Sendung wieder beschäftigen. Und wir klären hier endlich mal, was eigentlich Xenophilie ist. Kennt jemand den Begriff überhaupt? Wenn wir jetzt in einem Hörsaal der Uni Trier beim Medienwissenschaftler Hans-Jürgen Bucher sitzen würden, dann wäre das innerhalb der nächsten Sekunden geklärt. Und zwar nicht per Handzeichen, sondern per Twitter, SMS oder Mail. Denn in den Vorlesungen des Trierer Professors sind Kommentare der Studenten ausdrücklich erwünscht und erscheinen für alle lesbar auf einer großen Leinwand, der sogenannten Twitter-Wall. Und was dann da so steht, das möchte ich jetzt gerne von Hans-Jürgen Bucher wissen, und zwar am Telefon.
Es gibt ganz unterschiedliche Typen von Äußerungen, die sich da finden. Das eine ist natürlich die klassische Verständnisfrage. Wenn was nicht verstanden worden ist, wird gefragt. Es gibt aber auch weiterführende Hinweise. Wenn ich ein Beispiel vorstelle, dass dann jemand sagt, ja, da habe ich in einer ähnlichen Fernsehsendung noch was anderes gefunden oder auf der Website finden sich dazu ganz interessante Dinge. Und es gibt natürlich auch immer wieder die Spaßvögel, die dann sich auf die Kneipe verabreden oder einmal gab es sogar eine Liebeserklärung von jemandem. Keine Ahnung, ob die Dame das dann gemerkt hat, dass sie angekommen ist. Aber in der Regel bleibt die Kommunikation auf der Twitter-Wall relativ sachlich und hat immer einen Bezug zur Vorlesung.
Wie reagieren Sie denn in der Vorlesung auf die Kommentare? Nehmen Sie das direkt auf?
Das Gute an den Kommentaren ist ja, dass ich sie alle sehe und mir dann auch überlegen kann, zu welchem Zeitpunkt es Sinn macht, die Fragen zu beantworten. Manchmal kann ich natürlich auch dann ganz leicht bestimmte Fragen zusammenfassen und mir einen Punkt überlegen, an dem ich dann summarisch auf die Fragen eingehe. Also darin sehe ich beispielsweise einen ganz entscheidenden Vorteil, dass ich etwas zeitautonomer auf die Fragen reagieren kann, als in der klassischen Situation, wo sich eben jemand meldet und dann kann ich nicht zu ihm sagen, sorry, aber die Frage passt jetzt nicht, ich gebe Ihnen die Antwort 5 Minuten später, dann muss es eben genau zu dem Zeitpunkt passieren, zu dem die Frage auch gestellt ist.
Also Sie würden sagen, Ihre Vorlesungen haben sich durch das Twittern verbessert, sind die lebendiger geworden, können alle besser zuhören, hat das auch einen Effekt auf Sie selbst vielleicht?
Man kommt stärker dazu, die Vorlesung selber als kommunikative Situation wahrzunehmen, als dialogische Situation wahrzunehmen und eben nicht nur als eine Situation, in der ich jetzt möglichst effektiv Wissen präsentiere und auf der anderen Seite eine passive Aufnahme dieses Wissens voraussetze. Und insofern, was vorher von den Studierenden gesagt wurde, dass die sich stärker auf die Vorlesung einstellen, gilt natürlich auch für mich. Ich habe eine ganz andere Erwartungshaltung, was die Dialogizität der Vorlesung angeht.
Wie sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, eine Twitter-Wall in der Vorlesung aufzustellen?
Der Hintergrund für die Twitter-Wall war ein Forschungsprojekt, gefördert von der Volkswagen-Stiftung mit dem Titel Interactive Science. Und wie es der Name schon besagt, wird in diesem Projekt von ganz unterschiedlichen Fachtraditionen, von den Politikwissenschaftlern über Theaterwissenschaft bis hin zu Linguistik und Computerwissenschaft, untersucht, inwiefern die Digitalisierung der Kommunikation ganz grundsätzlich die Wissenschaftskommunikation verändert hat. Und auf diesem Hintergrund ist dann die Idee entstanden, die ja doch relativ altmodische Vermittlungsform der Vorlesung, die ja ihre Hochzeit im 19. Jahrhundert hatte, an die neue Zeit des 21. Jahrhunderts anzupassen. Und in diesem Kontext entstand dann die Idee, den Rückkanal über die Twitter-Wall in die Vorlesung einzubauen, um auf die Art eben auch die Vorlesung selber von der monologischen Kommunikationsform hin zu einer stärker dialogischen, was natürlich auch heißt, größere Partizipationsmöglichkeiten und Bestimmungsmöglichkeiten der Studierenden zu etablieren.
Für Sie sind die Erfahrungen also durchweg positiv mit dieser Form der Vorlesung. Wie reagieren aber Ihre Kollegen? Sind die eher skeptisch oder auch aufgeschlossen gegenüber einer Twitter-Wall in der Vorlesung?
Mein Eindruck ist, dass sich der Großteil der Universität eigentlich noch als Universität 1.0 definiert. Das heißt, die Universität ist eigentlich immer noch zu sehr von dem Gedanken getragen, wir vermitteln Inhalte an die Studierenden und nicht von der Idee 2.0, Web 2.0, Universität 2.0, wie immer man das nennen will, getragen, dass Inhalts- und Wissensvermittlung eigentlich immer eine dialogische Situation voraussetzt.
Twittern und Simsen in der Vorlesung in der Medienwissenschaft an der Uni Trier ist das gern gesehen. Professor Hans-Jürgen Bucher war das. Danke für das Gespräch. Und jetzt nochmal zurück zur Frage, was ist Xenophilie? Klingt gebildet und irgendwie vornehm, ist es aber nicht. Mehr über X wie Xenophilie in unserem Hochschul-ABC mit Marlies Schaum.
Das hier ist die Lieblingsfrage eines Xenophilen. Hey, wo kommst du denn her? Die richtige Antwort hängt jetzt davon ab, welche Nationalität der Xenophile hat. Kommt er aus Deutschland, ist er enttäuscht, wenn die Antwort lautet:
Ich komme aus Berlin.
Oder irgendeine andere deutsche Stadt. Er wäre dagegen begeistert, wenn er zu hören bekommt:
Ich komme aus Tansania.
Oder eben irgendein anderes Land außerhalb Deutschlands eben. Xenophile lieben nämlich alles Fremde. Das Wort Xenophilie ist griechisch und bedeutet Fremdenfreundlichkeit. Das ist ja an sich eine sehr lobenswerte Einstellung. An Universitäten gibt es allerdings immer ein paar Xenophile, die es übertreiben müssen.
Oh, super. Letztens waren wir wieder afghanisch essen mit meinem polnischen Freund und danach auf dem kroatischen Straßenfest und nachher wollte ich mir noch diesen neuen usbekischen Laden angucken.
Xenophile Studenten reisen in jeden Semesterferien in ein anderes Land, aber nie Last-Minute-Pauschalreise, sondern immer individuelles Backpacking. An der Uni stürzen sie sich auf jeden Kommilitonen, der zum Austausch dort ist. Erasmus- oder DAAD-Stipendiaten. Je exotischer, desto besser.
Oh, du bist aus Turkmenistan. Geil, geil, geil.
Sie gehen zu multikulturellen Festen und lächeln grundsätzlich jeden an, der eine andere Hautfarbe hat. Xenophile Studierende sind nämlich einfach wahnsinnig politisch korrekt. Jetzt denkt vielleicht jemand:
Ist doch klasse.
Wenn ich also zum Austausch an eine deutsche Uni gehe, dann sind alle Xenophilen dort sofort meine Freunde und ich lerne die deutsche Kultur viel schneller kennen. Sorry, daraus wird nichts. Xenophile Studenten würden ihre eigene Nationalität nämlich am liebsten verleugnen und saugen deshalb fremde Kulturen komplett in sich auf.
Oh bitte, bitte bring mir nach den Semesterferien unbedingt was von diesem Robbenfleisch mit, damit ich auch diesen Eintopf kochen kann, den ihr in Grönland so gerne esst.
Aber wer kein Problem damit hat, dauernd über die eigenen Sitten und Gebräuche ausgefragt zu werden und wer nicht genervt ist, wenn der Vorschlag kommt, man könne ja mal eine Hilfsaktion für die Verwandten in Indien ins Leben rufen, oder? Tja, der ist bei den Xenophilen genau richtig, denn freundlich sind sie ja.
Studieren und lernen, wann und wo es mir passt. Das, so behaupten viele Bildungsforscher, ist die Zukunft. Kein Wunder also, dass Fernstudiengänge in Deutschland boomen. Rund 400.000 Deutsche sollen mittlerweile sogenannte Distance-E-Learner sein. Viele von ihnen studieren neben dem Job, um ihre Karrierechancen zu verbessern. Das breite Weiterbildungsangebot nutzen mittlerweile aber auch immer mehr ausländische Studenten. International studieren mit den neuen Medien, darum geht es in unserem
StudiDW Schwerpunkt.
Fernstudium, das hieß früher, Berge von Post zu bekommen. Zu Hause wurden die Papiere bearbeitet und dann zurückgeschickt. Seit es das Internet gibt, werden Videokonferenzen abgehalten. Es wird gemailt, geschattet und getwittert. Und zwar über deutsche Grenzen hinweg. Internationalität ist im Fernstudium problemlos möglich. Die Deutsche Universität für Weiterbildung bietet deshalb einen Medienstudiengang an, den Studenten aus aller Welt nutzen. Zum Beispiel die Ägypterin Kismet El-Sayed. Richard Fuchs hat sie in Berlin getroffen.
Jeder Tag ist für Kismet El-Sayed eine neue Herausforderung. Das liegt einmal an der Revolution im Heimatland, denn die 36-jährige Ägypterin arbeitet als Journalistin für das Online-Magazin Al-Masri Al-Ya'um, übersetzt Ägypten heute. Das bedeutet, permanenter Ausnahmezustand auch ein Jahr nach Beginn der Revolution. Das liegt zum anderen aber auch daran, dass die studierte Politologin aus Kairo sich für eine Weiterbildung zur Medienmanagerin entschieden hat.
I was looking for something that's part-time, definitely.
Ich habe nach etwas gesucht, was ich berufsbegleitend machen kann. Denn ich kann es mir nicht leisten, nur zu studieren. Außerdem glaube ich an Studieren im Netz. Ich glaube, das ist die Zukunft, weil Lernen mehr ist, als nur jeden Tag in den Seminarraum einer Universität zu gehen.
Fündig wurde Kismet in Berlin. Im Oktober 2011 begann sie an der dortigen Deutschen Universität für Weiterbildung einen internationalen Fernstudiengang, der offizielle Titel Executive Master in International Media Innovation Management, kurz IMIM. IMIM hat alles, nach was Kismet lange vergeblich gesucht hat. Das zweijährige Programm für zukünftige Medienmanager schließt mit einem anerkannten Masterabschluss ab. Studiert wird auf Englisch, überwiegend online, entweder im Selbststudium oder zusammen mit Mitstudenten und Professoren durch Webseminare, sogenannte Webinare. Dabei wird über Medienökonomie, Medienethik, Medienrecht und Medienpolitik geredet und der Wandel in der Medienwelt durchs Internet und soziale Netzwerke ganz einfach ausprobiert durch viele Klicks. Vier Seminare bringen die 14 weltweit verstreuten Netzstudierenden aus 8 Nationen dann aber ganz real zusammen. Bei bis zu 10-tägigen Intensivkursen in Deutschland, Österreich, Spanien und einmal sogar in den USA.
Mit den sozialen Netzwerken kann man heute schon sehr gut in Kontakt bleiben, auch in der Zeit zwischen den Präsenzseminaren. Und das Programm ist so angelegt, dass wir zu gemeinsamen Projekten in dieser Zeit quasi gezwungen werden. Das heißt, mit mindestens einem oder eher zwei anderen arbeitet jeder auch dann intensiv zusammen, wenn wir nicht am gleichen Ort sind.
Blended Learning, also eine enge Verzahnung aus Präsenz- und Online-Unterricht, nennt das Professorin Ada Pellert. Sie ist Präsidentin der staatlich anerkannten Weiterbildungsuniversität und verantwortet das neue Fernstudienprogramm, aus dem im besten Fall Medienunternehmen weltweit in Zukunft ihren Führungskräftenachwuchs rekrutieren sollten.
Ich denke, das sind so Akteure und Akteurinnen des Wandels in ihren Feldern. Das ist für uns auch ein wichtiges Ausbildungsziel.
Doch bis aus dieser Vision Realität wird, gilt es, das Studium nicht nur zeitlich optimal an das Leben der Berufstätigen anzupassen, sondern eben auch inhaltlich.
Das, was ich da höre, löst hoffentlich schon irgendwas aus, was ich in der nächsten Arbeitswoche schon mal da oder dort ausprobieren kann.
Online vorbereiten, offline büffeln und bei Präsenzseminaren aus dem Nähkästchen plaudern. Damit beim digital unterstützten Lernen alles ineinander greift, brauche es vor allem eines, sagt Ada Pellert. Beratung, Beratung und nochmals Beratung.
Es ist nicht die Rolle, ich stehe im Hörsaal und beglücke Sie jetzt mit meinem Monolog 24 Stunden.
Persönliche Begleitung und digitale Unterstützung sollen Hand in Hand gehen. Doch ohne einen exakt geführten Terminkalender bleibe das dennoch graue Theorie.
Wenn Sie wirklich in diesem Bermuda-Dreieck Beruf, Familie, Bildungsleben überleben wollen, dann müssen Sie sozusagen schon ein gutes Projektmanagement entwickeln.
Für Kismet Essayet im ägyptischen Revolutionswirrwarr ist das aber wohl die größte Hürde auf dem Weg zum erfolgreichen Fernstudienabschluss, denn planbar ist bei ihr derzeit so gut wie nichts. Dennoch will sie mit aller Kraft dranbleiben und träumt sogar schon davon, mit ihrem Wissen den Wandel später selbst voranzutreiben. Auf Arabisch, versteht sich.
Ich hoffe wirklich, dass es mehr solche Programme auf Arabisch gibt in Zukunft. Denn vor allem in den Ländern, die noch schlechte Bildungssysteme haben, sind solche Angebote besonders wichtig.
Also von wegen zu Hause alleine vor sich hin studieren. Der Austausch unter den Studenten aus aller Welt spielt beim Medienstudiengang der Berliner Weiterbildungsuni eine große Rolle. Denn internationale Kontakte und Kenntnisse werden immer wichtiger. Warum also nicht gleich im Heimatland und im Ausland studieren? Expertin für das Thema ist Nina Lemmens vom Deutschen Akademischen Austauschdienst. Frau Lemmens, internationale Doppelstudiengänge boomen. Welche Rolle spielt dabei eigentlich das Internet?
Uns geht es darum, dass die Studiengänge, die wir fördern, ihre Studenten auch tatsächlich hin und her schicken. Also dass die auch wirklich eine Erfahrung in einem anderen Land machen. Aber gleichwohl wissen wir, das kann ich jetzt aber sozusagen nur anekdotisch sagen, dass gerade für die Vorbereitung des Auslandsaufenthaltes und auch für die Vernetzung der Studentenkohorten untereinander Lernplattformen genutzt werden. Ich denke, das wird auch wahrscheinlich weiter um sich greifen, aber wie gesagt, bei diesen Studiengängen geht es vor allem darum, dass man sich wirklich in ein anderes Land begibt und gemeinsam studiert.
Doppelstudiengänge gibt es ja schon lange, zum Beispiel deutsch-englische oder auch deutsch-französische Studiengänge in Jura. Wie sieht es mit anderen Sprachen und auch anderen Studienfächern aus?
Grundsätzlich stehen die Studiengänge, die wir fördern, allen Fächern offen. Aber es gibt natürlich bestimmte gehäufte Ballungen in den Rechts-, Wirtschafts-, Sozialwissenschaften und auch in den Ingenieurwissenschaften. Interessant ist vielleicht, dass die Länder, die besonders bevorzugt abgefragt werden oder bei denen besonders häufig Kooperationen angestrebt werden, im Moment, das wechselt natürlich auch immer so ein bisschen, Polen, Spanien, Italien, China und auch die Russische Föderation sind. Ich muss dazu sagen, dass der DAD keine Studiengänge fördert, die mit Frankreich geschlossen werden, weil es dafür ja die Deutsch-Französische Hochschule gibt, die alleine über 130 Studiengänge, deutsch-französische Studiengänge oder auch trilaterale Studiengänge fördert.
Wie viele internationale Doppelstudiengänge fördert der DAD denn mittlerweile?
Ja, wir sind bei über 120 und gerade heute habe ich gehört, dass die Antragsrunde, die jetzt, also wo die Anträge eingegangen sind, über 200 Anträge hat. Das ist wieder eine Steigerung um 20%. Das zeigt, dass diese Art des Studierens aus Sicht der Universitäten, aber auch aus Sicht der Studenten total im Kommen ist und deswegen die Zahlen auch steigen.
Doppelstudium, das hört sich ja erstmal ganz schön anstrengend an. Wie ist das Studium denn in der Regel organisiert? Sie betonten ja gerade auch sehr stark, man muss sich schon ins Flugzeug setzen und ins andere Land mal hineinfahren.
Wie die das organisieren, ist unterschiedlich. Es gibt Studiengänge, in denen beide Teile der Studentengruppe, also dieser Kohorte, in ihrer jeweiligen Heimatuniversität anfangen und dann gemeinsam das beim Bachelorstudiengang das zweite Jahr an der einen und das dritte an der anderen studieren. Das ist insofern ganz schön, weil sie dann ab dem zweiten Jahr wirklich als eine Kohorte zusammen unterwegs sind. Es gibt Studiengänge, wo sich die im zweiten Jahr kreuzen, also nicht wirklich treffen, wobei dann schon darauf geachtet wird, dass sie sich beispielsweise bei Sommerschulen treffen. Es gibt Studiengänge, die fangen direkt in einem Land an, mit allen Studenten aus beiden Ländern, wechseln dann in das andere. Das ist den Universitäten überlassen, wie sie das organisieren.
Und welche Voraussetzungen muss jemand mitbringen, der sich für einen internationalen Doppelstudiengang interessiert? Wie sicher muss er zum Beispiel schon in der Sprache sein?
Viele dieser Studiengänge werden auf Englisch unterrichtet. Also ich gehe mal davon aus, dass man Englisch auf jeden Fall sehr gut können muss. Es ist aber bei denen, die wir fördern, auch so, dass wir darauf achten oder unsere Auswahlkommission darauf achtet, dass in den Universitäten für die Gaststudenten immer Sprachkurse angeboten werden, sodass sie auf jeden Fall auch die Sprache des anderen Landes erlernen und dann auch Teile des Unterrichtes in der Gastsprache abgehalten werden können. Das heißt, man muss auf jeden Fall ein Faible dafür haben, Sprachen zu lernen, aber sonst würde man sich auch gar nicht für so einen Studiengang interessieren.
Hält doppelt denn wirklich besser? Also steigen mit so einem internationalen Doppelstudium die Chancen auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich? Haben Sie da irgendwie auch sozusagen Rückmeldungen, dass es wirklich den Studenten gelingt, besser am Arbeitsmarkt anzukommen, unterzukommen?
Da berufe ich mich jetzt mal auf eine Umfrage, die die Deutsch-Französische Hochschule gemacht hat, für die das natürlich ganz besonders wichtig ist, weil die ja nur Doppelabschlussprogramme anbietet. Und die haben herausgefunden, bei der Frage, hat der Doppelabschluss bei der Bewerbung einen Vorteil dargestellt, dass ihre Absolventen gesagt haben, zu 58%, ja, es hat einen Vorteil dargestellt. Das wissen wir also auch durch Umfragen bei Arbeitgebern, dass ein Arbeitgeber, der international agiert, ganz besonders gerne Studenten nimmt oder Absolventen nimmt, die eine internationale Erfahrung haben. Nicht nur, weil sie bewiesen haben, dass sie sich in einem fremden Umfeld bewähren können, weil sie eine Fremdsprache gelernt haben, sondern auch, weil die Sozialkompetenz höher eingestuft wird.
Doppelt hält besser. Nina Lemmens war das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst zur Entwicklung der internationalen Doppelstudiengänge. Danke. Mehr zum Thema internationales Lernen mit Fernstudium und Doppelstudiengängen gibt's bei uns im Netz unter www.dw.de/studieren. Inklusion. Dieses Wort ist derzeit an deutschen Schulen und Hochschulen in aller Munde. In unserer letzten Sendung haben wir bereits ausführlich darüber berichtet, dass das gemeinsame Lernen von behinderten und nicht behinderten Schülern in Deutschland noch viel zu kurz kommt. Dabei sollen die gemischten Klassen schon bald der Normalfall sein. So sieht es die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen vor, die Deutschland 2009 unterschrieben hat. Doch darauf können die Lehramtsstudenten nicht mit einem einzigen Seminar vorbereitet werden, wie es an deutschen Unis bisher üblich ist, kritisiert Bildungsexperte Hans Wocken.
Inklusion bedeutet eine ganz neue Sichtweise von Pädagogik, eine neue Einstellung zu Behinderungen, eine neue Einstellung zu Schwächen und Fehlern. Und diesen Paradigmenwechsel kann man nicht durch ein angeklatschtes Seminar nachvollziehen.
Wie diese neue Sichtweise von Pädagogik aussehen kann, das zeigt die Anna-Freud-Schule in Köln. An dem Gymnasium gibt es in der Oberstufe sogar mehr behinderte als nicht behinderte Schüler. Für dieses ungewöhnliche Konzept könnte die Anna-Freud-Schule bald den Deutschen Schulpreis 2012 erhalten. Immerhin hat sie es schon auf die Auswahlliste der 20 besten Schulen geschafft.
Das kriegt man hin, indem man
8 Uhr morgens, Mathematikunterricht in der Anna-Freud-Schule. 10 Oberstufenschüler haben sich im geräumigen Klassenzimmer verteilt. Sie sitzen in Kleingruppen zusammen und werten geometrische Daten aus.
In der ihr die Zahlen 1 bis 10 eintragt.
Hohe Konzentration ist jetzt gefragt. Aber stressen lässt sich davon keiner. Im Gegenteil, jeder nimmt sich die Zeit, die er braucht. An der Anna-Freud-Schule ist das Programm. Hier lernen körperbehinderte Schüler und Nichtbehinderte ab der Jahrgangsstufe 11 gemeinsam. Caesar Benham ist froh über diese Mischung. Er leidet an Muskelschwund und sitzt im Rollstuhl. Einige Jahre ging er auf eine sogenannte Förderschule, in der nur behinderte Schüler unterrichtet werden. Für den Besuch der Anna-Freud-Schule, an der auch nicht behinderte Schüler lernen, nimmt Caesar die tägliche Fahrt von seiner Heimatstadt Aachen nach Köln in Kauf.
Ich habe mir schon immer gewünscht, auf eine integrative Schule zu sein, dass ich jetzt zu Hause zum Beispiel auch nur normale Freunde habe. Und ich wollte halt immer schon, dass halt normale Menschen mit uns umgehen. Ging leider von der 5. bis zur 10. halt nicht, aber jetzt ist es wirklich schön.
Das Besondere an der Anna-Freud-Schule? Die Schüler mit körperlichen Behinderungen sind in der Überzahl. Deshalb kann sich das Lehr- und Pflegepersonal auf ihre individuellen Bedürfnisse einstellen. Lediglich ein Drittel der Oberstufenschüler hat keine Behinderung. In Deutschland ist das Konzept der Anna-Freud-Schule eine Ausnahme. Einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge werden 80% der Kinder mit Förderbedarf in separierenden Schulen unterrichtet. Und wenn körperbehinderte Schüler doch in Regelschulen aufgenommen werden, stellt das Lehrer und Schüler oft vor große Herausforderungen. Für Referendar Tobias Dehler ist das keine Überraschung. Er weiß genau, in welchem Bereich er sich Reformen wünscht.
Ich bin jetzt in der Lehrerausbildung und ich glaube, das ist die zentrale Stellschraube für gelingende Inklusion. Ich glaube, die jungen Lehrer müssen darin ausgebildet werden, inklusiv zu arbeiten. Und das ist im Moment überhaupt noch nicht der Fall. Also die Lehrerausbildung ist unglaublich separiert. Es gibt die Förderschullehrer, es gibt die Gymnasiallehrer, es gibt die Realschullehrer. Die haben überhaupt nichts miteinander zu tun in der Ausbildung. Man ist nicht einmal zu Besuch an einer anderen Schulform. Da muss was passieren.
Referendar Tobias Dehler hat neben seinem Musik- und Mathematikstudium auch Sonderschulpädagogik studiert. Damit hat er sich bestens auf die Inklusion vorbereitet, die laut UN-Behindertenrechtskonvention künftig an allen deutschen Schulen möglich sein soll. Bei seinen Schülern beobachtet er, dass sich behinderte und nicht behinderte Schüler erst einmal aneinander gewöhnen müssen.
Da waren zum Beginn ganz große Kontaktschwierigkeiten oder Hemmungen. Ja, ich habe teilweise mitbekommen, wie die sich dann so ganz von alleine aufgelöst haben und wie es dann Schritte aufeinander zu gab. Das ist schon ganz beeindruckend. Ich glaube, das zeichnet die Oberstufe hier aus.
Auch Simon Rode hat sich für die Anna-Freud-Schule entschieden. Für ihn hat das vor allem einen Vorteil.
Ganz klar die kleinen Klassen, weil ich selber auch ein eher ruhiger Mensch bin und dann kommt mir das schon zugute.
In der Anna-Freud-Schule sind Klassen von unter 10 Schülern normal. Dass die Schule ein 9-jähriges Gymnasium ist, kommt behinderten wie nicht behinderten Schülern ebenfalls entgegen. Übermäßiger Zeitdruck wird so vermieden. Und von der individuellen Förderung und der ruhigen Atmosphäre würden alle profitieren, sagt Schulleiter Ludwig Gehlen.
Wir sind sehr davon überzeugt, dass im Bereich des sozialen Lernens, aber auch des emotionalen Lernens die Schülerinnen und Schüler, die kein Handicap haben, hier sehr viel lernen und auch erfahren können. Wir sind hier, die wir hier lange arbeiten, schon fest davon überzeugt, dass sich diese Konstellation eben beide Gruppen in einem hohen Maße auch befruchten.
Im Rollstuhl zum Abitur. Anne Almeling war das mit Eindrücken von der Anna-Freud-Schule in Köln, die Aussichten auf den Deutschen Schulpreis 2012 hat. In der nächsten Sendung geht es um den Streit, ob Unis für Rüstungs- und Kriegszwecke forschen sollen. Dann wieder mit Svenja Üing. Mein Name ist Sabine Damaschke.